Es ist ja nicht so, dass ich eine Lanze für unkontrollierte Macht und Machtmissbrauch breche in meinem Buch, sondern mir ist wichtig, dass die eigene Gestaltungskraft mit einer klaren Ethik eingesetzt wird. Und die Ethik ist die gleiche, wie sie aus dem Macht-ist-böse-Paradigma kommt, nur dass das die Macht für mich einfach Gestaltungskraft ist und nicht Machtmissbrauch. Und für viele Menschen setzen aber Macht und Machtmissbrauch gleich.
Hallo zum Podcast Wer schreibt denn sowas? Von Stratum Connect. Wir stellen Autoren und Autorinnen vor mit ihrem neuen Buch. Wie immer ist es ein Buch mit dem Anspruch, irgendwie die Welt zu verbessern. Und wie genau das gehen kann, finden wir heraus.
Der Begriff Macht weckt oft negative Assoziationen. Da denkt man an Unterdrückung, an Machtmissbrauch und Fremdbestimmung, das schwingt da immer mit. Und dass wir es ausgerechnet eine Autorin haben, die ihr Leben lang in machtfreien Projekten oder hierarchiefreien Projekten, in Gemeinschaftsinitiativen und in der selbstverwalteten Ökoszene unterwegs war, dass ausgerechnet so eine Frau eine Lanze für Macht, Rang und Hierarchie bricht, mag verwundern. Aus der persönlichen Sicht von Eva Stützel, die heute bei uns ist und Autorin des Buches Machtvoll verändern, ist das aber gar kein Widerspruch. Die Psychologin beobachtet seit langem, dass Initiativen, die aus dem Paradigma von Macht ist böse kommen, sich selbst schwächen und dass sie also davon profitieren würden, wenn sie sich mit dem Thema Macht aktiver auseinandersetzen und es nicht wegschieben. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu unserer nächsten Folge des Podcasts Wer schreibt denn sowas? Eva Stützel bei uns haben, die aus einer Welt kommt, die sich schwer mit dem Thema Macht tut und mit Hierarchie und Unterschieden zwischen Menschen, die damit immer verbunden sind.
Mein Name ist Richard Häusler.
Meine Frage an Eva, wie gelingt es dir dann in dieser Welt, an die sich dieses Buch ja, glaube ich, wendet, an diese hierarchiefreie Welt, diese machtaverse Welt, in dieser Welt mit dem Versuch durchzudringen, den Einsatz von Macht und Status und Hierarchie quasi zu rehabilitieren. Wie kommt diese Botschaft in dieser Szene an?
Ja, also ich mache es ja nicht so platt. ich sage ja nicht, denkt jetzt einfach, Donald Trump ist toll, wer ja so seine Macht ausübt, da nehmt euch mal ein Beispiel dran und so könnten wir doch viel besser die Welt verändern. Sondern, also die Leute, die mein Buch lesen, die haben alle auch schon an dem Thema gelitten. Entweder sie haben an dem Thema gelitten, weil sie sich von Mächtigen unterdrückt fühlten, oder sie haben an dem Thema gelitten, weil sie ihre Gestaltungskraft nicht ausleben konnten. Oder beides. Häufig auch beides. Und so ist eigentlich ziemlich schnell, also die meisten Leser knüpfen an dem Thema an, an der Erfahrung an, dass Projekte ihre Gestaltungskraft häufig schwächen, indem sie Menschen, die viel Gestaltungskraft haben, bremsen, weil sie nicht zu mächtig werden sollen. Da können ziemlich viele Leute anknüpfen. Und es ist ja nicht so, dass ich eine Lanze für unkontrollierte Macht und Machtmissbrauch breche in meinem Buch, sondern mir ist wichtig, dass die eigene Gestaltungskraft mit einer klaren Ethik eingesetzt wird. Und die Ethik ist die gleiche, wie sie aus dem Macht-ist-böse-Paradigma kommt, nur dass das die Macht für mich einfach Gestaltungskraft ist und nicht Machtmissbrauch. Und für viele Menschen setzen aber Macht und Machtmissbrauch gleich. Und Machtmissbrauch ist natürlich böse. Aber die eigene Gestaltungskraft einzusetzen ist in meinen Augen einfach die Erfüllung eines Grundbedürfnisses jedes Menschen, weil jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, die eigene Wirksamkeit zu spüren. Und nichts anderes als die eigene Wirksamkeit zu, also als die eigene Wirksamkeit zu spüren oder die eigene Wirksamkeit einzusetzen, ist Macht. Weil Macht bedeutet, Menschen und Situationen zu beeinflussen. Und das wollen ja gerade die Menschen in den politischen Initiativen, in denen ich mich so bewege. Wir wollen ja was verändern. Natürlich zu einem achtsamen und respektvollen Miteinander. Aber auch dafür darf man die eigene Gestaltungskraft einsetzen.
Ja, wobei das ja bedeutet, Macht unterscheidet mich von Menschen, die weniger Macht haben oder jetzt weniger Gestaltungskraft einsetzen. Macht hat was mit Rang und Hierarchie zu tun. So einfach ist es wahrscheinlich dann doch nicht, wenn ich jetzt in einer machtvollen Rolle bin, mich diesem negativen Bild zu entziehen, dass die anderen, die mit mir arbeiten, davon haben. Was kann ich denn tun, wenn ich machtvoll bin und diese Macht auch einsetzen will, aber auf diese Widerstände stoße, dass man mir quasi unterstellt, ich möchte hier eigene Ziele verfolgen oder ich dominiere andere?
Also erstmal muss man sich klar machen, wie Menschen in machtvollen Positionen angeschaut werden und wie häufig da auch schon Verzerrungen sind in der Wahrnehmung. Und das ist nichts, was man vorwerfen kann, sondern das ist halt eine Brille, durch die dann geguckt wird. Und da ist es eben so, dass man sich bewusst sein muss, wenn ich in einer machtvollen Rolle bin, dann wird eine Bitte von mir häufig als eine Forderung verstanden. Selbst wenn ich sie als Bitte gemeint habe. Selbst wenn ich sie ganz ehrlich als Bitte gemeint habe, kommt sie trotzdem als Forderung an. Eine Frage wird sehr schnell als Verriss wahrgenommen. Und so ist es in vielen Dingen. Also es gibt dann, meine Lehrerin Julie Diamond nennt das The Lens of Power. Also wie die Menschen in mächtigen Positionen verzerrt wahrgenommen werden. Und dessen muss ich mir bewusst sein, dass das passiert. Und mein Verhalten, deswegen überlegen, wie verhalte ich mich? Wo setze ich meine, wo bringe ich mich wirklich ein? Wo halte ich mich ganz bewusst zurück? Weil das, was ich rede, wichtiger genommen wird als das, was andere reden. Und manchmal kann das genau das Richtige sein, das volle Kanne reinzuschmeißen und reinzubringen. Und manchmal kann es aber eben auch deswegen gut sein, sich zurückzuhalten und ganz wenig zu sagen und die anderen erstmal reden zu lassen, mit einem sehr offenen Ohr zuzuhören. Was ist da vielleicht Neues, Interessantes dran, was vielleicht anders ist als meins, aber trotzdem gut wäre? Und diesen Teil dann den eigenen hohen Rang einzusetzen, um vielleicht auch sogar was anderes weiterzubringen, was gar nicht genau meine Lieblingslösung wäre, was aber auch funktioniert natürlich. Also man sollte nicht den hohen Rang einsetzen, um Sachen weiterzubringen, die nicht funktionieren.
Ja, das will man ja auch in der Regel nicht. Wenn was nicht funktioniert, dann wird man ja als Machtinhaber auch dafür verantwortlich gemacht. Ja. Also ist es denn so, dass die jetzt weniger Macht haben, die wirklich weniger Macht?
Ja, genau, das ist die andere Sache. Also wir denken schnell in der Schublade, es ist klar, wer ist der Mächtige und wer ist der weniger Mächtige. Und das ist längst nicht immer so klar, wie man das denkt. Also es gibt strukturelle Positionen, die mit einem gewissen Rechten einhergehen. Und trotzdem hängen auch noch die Frage, ob die Menschen diese Rechte wirklich sinnvoll ein- und umsetzen können, wieder an der Person. Und außerdem gibt es so viele Faktoren, die gar nichts mit der Struktur zu tun haben, sondern mit der Frage, wie hören denn die Kollegen auf mich und die Nachbarn welche Kompetenz bringe ich ein und wie selbstbewusst bringe ich das ein und mit welchem Überzeugungskraft bringe ich das ein und kann ich auf die andere Person zugehen und was vermitteln. Also es hat so viele Aspekte.
Du unterscheidest ja vier verschiedene Kategorien von Macht. Vielleicht kannst du das ein bisschen explizieren, damit unsere Zuhörer verstehen, was darin liegt, wenn man diese verschiedenen Formen von Macht unterscheidet.
Ja, also das nenne ich dann bewusst Rang, die vier Dimensionen von Rang.
Oder Rang ist...
Rang sind alle Faktoren, die Macht beeinflussen, die meine Fähigkeit, Menschen und Situationen zu beeinflussen, bestimmen. Ist also fast identisch wie Macht. Das ist die Möglichkeit, Menschen und Situationen zu beeinflussen. Und Rang definiert sozusagen die Faktoren, die das tun. Und ich unterscheide vier Rangdimensionen. Und eine davon ist die soziale Dimension. Das ist alles, was so landläufig häufig unter Status fällt. Die Ausbildung, die Familie, die finanziellen Mittel, die Muttersprache, der Pass, die Netzwerke, eben wie freundschaftlich bin ich verbunden, auch die Frage, bin ich in einer Beziehung oder nicht.
Also die Mittel, die ich einsetzen kann, ist das Soziale letztlich.
Ja, es ist nicht nur die Mittel, die ich einsetzen kann, sondern auch das Netz, in das ich falle.
Ah ja.
Das Netz ist ganz wichtig, in das ich falle und was mich trägt. Und eben auch zum Beispiel, passe ich in die Gruppe oder nicht? Also die Übereinstimmung mit den Werten in der Gruppe ist ein ganz wichtiger sozialer Rang. Und damit, wenn ich natürlich, was weiß ich, manchmal die Person, die in einem Arbeitsplatz am besten vernetzt ist, kann auch ganz viel beeinflussen, dadurch, dass sie weiß, wen sie wo wie anspricht und sonst was. Das ist vielleicht die Sekretärin, die hat gar keine hohe Rangposition und trotzdem zieht sie die Fäden. Also auch das
ja.
Ist ja gar nicht so selten, auch in der normalen Welt.
Okay, also wir haben strukturelle Rang?
Wir haben jetzt ist zwar gerade der soziale Rang, von dem ich gesprochen habe, und dann gibt es natürlich den strukturellen, das ist der klassische, da ist eine definierte Funktion und da kommen aber auch, gehören aber auch so Sachen dazu, wie wenn ich aufgrund von einem Vertrag Rechte habe, wenn ich Besitzer bin oder Mieter oder
oder in Organisationen ist das die Position im Organigramm.
Ja.
Solche Dinge.
Und das ist ja das, wo man klassisch dran denkt, wenn man an Hierarchien denkt. Als nächstes denkt man dann eben an das Soziale, wenn man in dieser ganzen Diskriminierungsgeschichten gerade unterwegs ist. Natürlich, dann hat eine Frau einen niedrigeren Rang als ein Mann, häufig noch in unserer Gesellschaft. Aber das ist auch total kontextabhängig, ist nicht immer so. Und dann gibt es den persönlichen Rang, der alle Kompetenzen und Einschränkungen in den Kompetenzen umfasst, die Menschen so haben. Also wie viel, wenn ich natürlich Fachwissen in was habe, dann habe ich zu dem Thema, wo ich dieses Fachwissen einbringen kann, einen höheren Rang als zu einem anderen Thema. Wenn ich schwer höre, dann habe ich es schwieriger, mich in Gruppendiskussionen zu beteiligen. Das sind alles persönliche Ränge. Und dann gibt es den psychologischen Rang, der mehr wirklich eben die psychologischen Faktoren beinhaltet. Da ist für mich ganz wichtig so die Frage des Urvertrauens und Selbstvertrauens. Habe ich das Selbstvertrauen, vor einer Gruppe zu sprechen? Wenn ich mich jemand kritisiert, bin ich dann ziemlich schnell am Boden zerstört oder denke ich, interessant, vielleicht hat er in dem Punkt recht, oder denke ich, ach, das interessiert mich gerade gar nicht, also kann damit entspannt umgehen, aufnehmen, was wichtig ist und an mir vorbeiziehen lassen, was nicht wichtig ist. Also dieses Urvertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Teil vom psychologischen Rang, aber auch zum Beispiel die Empathiefähigkeit, die Frage, ob ich eben so kleine Gesten der anderen Person wahrnehmen und interpretieren kann, die Krisenerfahrungen, bin ich durch Krisen durchgegangen und daran gewachsen oder habe ich gemerkt, dass die mich zerstören. Das ist der psychologische Rang und das ist der am situationsunabhängigsten ist und den wir auch am meisten selber aufbauen können.
Also der entscheidendste Faktor eigentlich ist der psychologische Faktor.
Ich finde den ganz, vielleicht ist es auch mein persönliches Steckenpferd, ich bin Psychologin schon immer, weil mich gerade diese Faktoren besonders interessieren. Das ist jedenfalls auch ein entscheidender Faktor und das vor allem können wir an dem auch tatsächlich selber arbeiten und was verändern und in jeder Situation eigentlich uns versuchen, auch damit zu verbinden, wo wir da einen hohen Rang haben. Und das kann halt auch, das gibt Handlungsmöglichkeiten, auch wenn die anderen Sachen beschränkt sind.
Ja, also sowohl für einen Machtinhaber als auch für jemanden, der unter einer hohen Macht jetzt quasi leidet oder rangniedriger ist, kann man sich vor allem psychologisch damit auseinandersetzen und versuchen, diese Ungleichgewichte oder negativen Folgen auszugleichen.
Ja, man kann sich mit seinem eigenen Selbstbewusstsein verbinden. Und
dann ist der strukturelle Rang gar nicht mehr so wichtig, wenn ich psychologisch stark bin. Und
was sind die Schätze, die ich da
mich nicht einschüchtern lasse zum Beispiel.
Genau. Und das hilft natürlich auch nicht in allen Situationen und so. Aber es kann tatsächlich häufig auch der entscheidende Faktor sein. Ja, und außerdem, das finde ich einfach, das ist der Faktor, den kann uns keiner nehmen. Und den können wir durch Arbeit an uns selber auch ein Stückchen aufbauen.
Das heißt jetzt für diese vielen Non-Profit-Organisationen oder diese gemeinschaftsorientierten Projekte geht es vor allem darum, die psychologische Fähigkeit einzusetzen, um Macht zu honorieren oder Macht vernünftig einzusetzen? Oder gibt es darüber hinaus auch noch so strukturelle Möglichkeiten, sich in einer Organisation Macht zu nutzen, ohne dass Macht missbraucht wird?
Es braucht auf jeden Fall beides. Also ich finde, das Bewusstsein ist ein totaler Schlüssel, weil nur mit Struktur, das hilft nicht. Wenn wir Struktur unbewusst einsetzen, geht's meistens auch schief.
Weil du in deinem Buch ja über Soziokratie schreibst, das ist ja einfach eine Organisationsform von aus Entscheidungsfindung in Organisationen, die du positiv bewertest unter dem Aspekt Macht und Hierarchie.
Ja.
Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern?
Ja, also die Soziokratie ist ja von jemandem erfunden worden, der in Quäkerschulen gegangen ist. Und außerdem ist er Kybernetiker und hat von seinen Eltern so ein Elektrotechnikunternehmen geerbt und hat dann eben entsprechend so die Ethik der Quäker, die auch sehr gleichberechtigt ist, und seine kybernetische Grundherangehensweise auf diese Firma übertragen. Und damit eine Organisationsstruktur oder auch Kulturmodell entwickelt, das sich Soziokratie nennt. Und da sind Projekte, Unternehmen in Kreisen organisiert, die jeweils eine eigene Entscheidungskompetenz haben. Und es wird möglichst viel Entscheidungskompetenz in die untersten Kreise gegeben. Also die kriegen von oben natürlich einen Rahmen gesetzt, aber nicht, aber dann, was sie in dem Rahmen machen können, die unteren Kreise entscheiden. Und so ist also schon mal jedes Mitglied in dieser Organisation ist in einer Entscheidungsposition. Also sozusagen jeder hat Macht. Das ist erstmal so eins der Dinge, die mal ganz wichtig ist, wo auch, das ist auch genau mein Ziel im Umgang mit Macht. Nicht die Macht zu tabuisieren, sondern dafür zu sorgen, dass wir alle in unsere Kraft kommen, also alle unsere Macht leben dürfen, im Respekt vor der Macht der anderen und vor den Werten und Zielen der anderen. Also so die schon, ich meine jetzt nicht eine Macht im Sinne von Machtmissbrauch und ich bediene damit mein Ego, aber Macht im Sinne von, ich setze meine Gestaltungskraft für das große Ganze ein. Und das ist eben in der Soziokratie also schon in der Struktur gegeben und dann in ganz vielen Tools, wie zu Entscheidungen gekommen wird, da gibt es so ein Modell, die soziokratische Kreismoderation, wo es immer Runden gibt, wo jeder gehört wird und danach zu einer Entscheidung kommt. In der Soziokratie ganz sehr üblich eben Feedbackgespräche zu rollen und die sind eben nicht zwischen den Chefs und den Mitarbeitenden nur, sondern die sind, das ist die Person, die das Feedbackgespräch bekommt und eine Person aus der Hierarchieebene oben drüber, einer aus der gleichen Hierarchieebene, einer aus der Hierarchieebene unten drunter und alle geben ihr Feedback. Also wo auch eben ein ganz anderer Umgang mit Feedback ist. Und so gibt's viele, also man kann da ganz viel und das habe ich in meinem Buch eben, habe ich so ein paar Tools von der Soziokratie, wo ich denke, die zeigen einen bewussten Umgang damit, habe ich halt erläutert und nochmal dargestellt, warum ich das für sinnvoll halte.
Vielen Dank. Eine Frage, die wir immer stellen in unserem Podcast, ist die nach der Zielgruppe. Wer müsste dein Buch denn unbedingt lesen? Wer sollte es aus deiner Sicht unbedingt wahrnehmen und ernst nehmen und auch lesen?
Also das Buch ist schon bewusst geschrieben für eine Zielgruppe von Menschen, die eben eher in dieser Blase sind, in der man versucht, möglichst hierarchiefrei zu arbeiten oder hierarchiearm. Weil das ist einfach die Blase, aus der ich komme, in der ich 30 Jahre mindestens gelebt und gearbeitet habe. Und daraus ist es inspiriert. Gleichzeitig haben mir aber auch schon Leute gesagt, die nehmen auch ganz viel für ihre Arbeit, für ihre Familie, für ihre Schule, ihr Sein in der Schule mit, weil diese Prinzipien, was bedeutet eigentlich, also wie wird man mit Rang angeguckt und wie verändert man sich auch mit einem höheren Rang oder so, die wirken ja überall. Also und die sind unabhängig in jeder.
Auch in klassischen hierarchischen Strukturen, Unternehmen, beim Militär oder so.
Für die ist es durchaus auch interessant. Ich habe ja auch ganz viel, also meine Lehrer kommen alle eher aus den klassischen Geschichten und ich habe es dann auf diese Szene sozusagen runtergebrochen. Und von daher ist es für diese Szene natürlich besonders interessant. Und da, ich schreibe es aus der Perspektive einer Person, die vorgeworfen wurde, immer wieder ihre Macht sozusagen. Und die da drum gerungen hat, wie kann ich die auf eine konstruktive Art einbringen?
Ach so, das heißt, du verarbeitest auch deine eigenen Erfahrungen und hast für dich jetzt eine Lösung gefunden, wie man Macht einsetzen kann, ohne beargwöhnt zu werden.
Ich arbeite dran, ja.
Es ist noch nicht
ach, ich denke, es ist
perfekt,
es ist
gelungen.
Noch nicht perfekt, aber ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Und gleichzeitig ich habe mich sehr, sehr, also auch viel Feedback dazu eingeholt und um eben jetzt nicht nur aus diese mächtige Perspektive hineinzunehmen, sondern ich glaube, dass durchaus auch Menschen, die an der mächtigen Perspektive leiden, auch was aus dem Buch mitnehmen können. Und da bin ich auch noch gespannt auf Feedbacks. Ich kriege tatsächlich viel Feedbacks von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, dass sie sich total, dass sie endlich Sachen verstanden haben, dass ihnen ganz neue Gedanken gekommen sind, dass es total wichtig für sie war. Endlich haben sie Worte für das, woran sie leiden. Also in dem Teil habe ich schon viel Feedback bekommen. Und gleichzeitig hoffe ich, dass es auch was für Menschen, die an scheinbar mächtigen Menschen leiden, dass es genügend Mut macht, sich mit dem eigenen Rang zu verbinden und in die gleiche Macht zu gehen, sozusagen, weil das ist mein Ziel. Also mein Ziel ist ja, dass jeder Mensch in seine Kraft kommt. Und ja, also da glaube ich schon, dass es denen auch was bringen kann und haben ja auch schon Leute gefeedbackt, aber tendenziell ist tatsächlich die allererste Zielgruppe, die voll drauf aufspringt, sind Menschen, die sozusagen
die Macht haben, die aber an den Begrenzungen dieser Macht leiden in Projekten, wo man Macht eigentlich nicht so einsetzt. Verstehe. Du vermittelst ja diese Fähigkeiten auch in Workshops. Im Mai ist irgendwann der nächste. Also man kann auf deiner Website, wie heißt die?
www.gemeinschaftskompass.de.
Genau, da kann man die Termine für diese Workshops und deine anderen Auftritte auch finden. Meine allerletzte Frage, es gibt ja immer auch Fragen, die ein Buch nicht beantwortet, die sozusagen offen bleiben, obwohl sie sich eigentlich im Anschluss stellen. Gibt es eine Frage, eine offene Frage, mit der uns dein Buch zurücklässt?
Stimmt. Also das eine ist, dass ich ja in dem Buch einen Teil sozusagen einen Ansatz vorstelle, hinter dem ich selber nicht ganz stehe und wo ich mich selber frage, wie werde ich in 5 Jahren dazu stehen, wenn ich noch mehr das Ganze bewegt habe?
Aha, welcher Teil, das musst du uns jetzt nochmal erklären, welcher Teil ist das?
Das sind die Quellenprinzipien, in denen gesagt wird, die Quelle einer Initiative, die Person, die den ersten Schritt gemacht hat, wird immer eine ganz besondere Rolle in dieser Initiative haben und hat laut dem, der die Quellenprinzipien eben formuliert hat, der sagt, diese Person hat die 100%ige Macht, die Ausrichtung des Projektes zu bestimmen, das ist ihr Job.
Also der Gründer oder die Gründerin oder der Initiator am Anfang.
Oder dann die Person, an die später mal die Fackel weitergibt, die kann weitergegeben werden, aber ist immer eine Person. Und da hat sich mir als einer gemeinschaftlichen Projektentwicklerin, haben sich alles gesträubt dagegen, weil ich doch genau will, dass das dann irgendwann von einer Person zu einem Gruppengeschichte wird und so.
Ja, aber du hast das aufgenommen in deinem Buch, dieses Quellenprinzip.
Ich habe es trotzdem aufgenommen, weil es total viel erklärt, was ich in vielen Prozessbegleitungen erlebe, auch an Schmerzen und Verletzungen. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass sie so 100%, wie sie von dem, der sie formuliert sind, dass sie so nicht stimmen. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall wahr ist, dass die Quelle eine wichtige Rolle hat für ein Projekt. Und gleichzeitig eben, ich kenne die erst seit einem Jahr, ich beschäftige mich erst seit einem Jahr damit, ist das was, wo ich mich selber frage, also meine offene Frage ist, was würde ich in 5 Jahren dazu schreiben? Und ich weiß es nicht. Ich weiß nur ganz klar, dass es die Quelle hat eine Rolle und die zu ignorieren, weil sie den eigenen Werten nicht gefällt, weil meinem Wert gefällt es einfach nicht, dass der Initiator, die Initiatorin diese absolute Macht hat.
Ja.
Das ist ja auch, das sage ich ja auch zu anderen Machtthemen, das geht nicht. Man darf nicht ignorieren, man muss sich damit beschäftigen und bewusst damit umgehen. Und auf jeden Fall, glaube ich, ist es wichtig, bewusst mit der Quellenrolle umzugehen. Vielleicht nicht, also ich glaube nicht genau so, wie König das sagt, aber wie genau bin ich selber noch am, also bin ich selber noch mit einer offenen Frage aus dem Buch gegangen und fand es aber spannend genug, um es dann doch in das Buch zu nehmen und meine LeserInnen sozusagen mit auf die Reise zu nehmen und das auch weiter zu bewegen. Und da bin ich selber gespannt, wo ich dann in 5 Jahren stehe.
Okay, also das Buch zu kaufen, eine Möglichkeit, sich diesem Prozess anzuschließen, der nicht abgeschlossen ist. Das sind also nicht nur Antworten, sondern auch Fragen noch in dem Buch. Machtvoll verändern, Rang und Privilegien in hierarchiefreien Gruppen ist im Eurotopia Verlag, kann man das so sagen, erschienen. Kostet 22 € für 208 Seiten. Ein deshalb auch sehr empfehlenswertes Buch, weil sehr viele der Thesen und Themen, die behandelt werden, durch Fallbeispiele untermauert werden oder auch konkreter werden. Ein sehr leicht lesbares Buch, ohne viel Fachjargon und ein Buch, das ein Thema aufgreift, das man sonst noch nicht so irgendwo bearbeitet findet, finde ich. Insofern große Leseempfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und vielen Dank an Eva Stützel, dass sie heute bei uns war.
Sie hörten einen Podcast von Stratum Connect, dem Ort, wo sich Menschen, Bücher und Welten begegnen. Alle zukünftigen Veranstaltungen und die Podcasts zu den Buchevents finden Sie unter www.stratum-connect.de und natürlich in den Shownotes.